Präsidentin, die ehemalige Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 14. Dezember, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem kleinen verschneiten Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen Samstagmorgen, Frau Kneißl.
Den darf auch ich Ihnen wünschen, lieber Flavio von Witzleben, und all unseren Zuhörern, die uns hoffentlich in 24 Stunden akustisch klar vernehmen können.
Ja, Frau Kneißl, ich freue mich sehr auf unsere 150. Folge, die wir hier heute an diesem Samstagmorgen aufnehmen. Bei mir ist wunderschönes Wetter, blauer Himmel, bei Ihnen alles verschneit, und wir möchten heute sprechen über neue Entwicklungen hinsichtlich des eingefrorenen russischen Vermögens, die brisante Sicherheitsstrategie der USA, die Europa nachhaltig verändern dürfte, sowie natürlich über die neuesten Entwicklungen in den Friedensverhandlungen zwischen den USA und Russland. Aber zunächst, Frau Kneißl, Sie sitzen mir hier heute bei Zoom gegenüber, und ich habe Sie im Vorgespräch kaum wiedererkannt, denn Sie haben ein dunkelblaues Pfeilchen. Sie hatten einen schweren Sturz zu Beginn der Woche nach einer langen Reise St. Petersburg, Moskau, und haben es trotzdem geschafft, hier heute sich zu diesem Podcast zuzuschalten. Es war lange erstmal für mich auch unklar, ob Sie überhaupt in diesem Zustand in der Lage sind, hier heute diesen Podcast aufzuzeichnen. Aber ich bin jetzt froh und glücklich, dass wir es geschafft haben. Aber vielleicht mal zunächst, Frau Kneißl, was ist vorgefallen? Und eine ganz wichtige, triviale Frage, Frau Kneißl, wie geht es Ihnen?
Ja, glücklicherweise geht es mir wieder besser, und hatte Glück im Unglück. Ich hoffe, ich bekomme jetzt nicht dutzende Zusendungen von irgendwelchen wohlgemeinten Ratschlägen, aber es passiert mir seit meinem 12., 15. Lebensjahr, dass ich regelmäßig in Ohnmacht falle. Ich habe allen Zuhörern Informationen angemerkt, wirklich schon dutzende EKG und andere Untersuchungen machen lassen. Vor 2 Wochen erst hier so eine sehr gute präventivmedizinische Untersuchung im Dorf. Da kam ein LKW, ein Bus, und hat uns also wirklich alles von unten nach oben untersucht. Meine Werte sind in Ordnung, aber das hindert nichts daran, dass, wenn ich so richtig müde bin, dann offenbar in Kombination mit schwerer Migräneattacke das Bewusstsein verliere. Meistens stürze ich halbwegs glücklich nur gegen eine Türe, aber diesmal hat es mich stärker erwischt, und die Nacht von Montag auf Dienstag, da ging es mir wirklich dreckig. Aber ich habe mich selbst behandelt, so gut das ging, und bin dann am Donnerstag, als ich meinen regulären Unterricht an der Regionaluniversität von Riazan hatte, bin ich danach zum MRT. Die wollten alle unbedingt sich das Innere meines Kopfes ansehen, und das ist Gott sei Dank wohl auf. Also die Verletzungen sind allesamt nur äußerlich, was ein Riesenglück ist, aber irgendwie wusste ich das auch, weil ich habe dann eigentlich, als ich so in meiner Verwundung lag, das Erste, was ich machte, nachdem ich merkte, ich kann alle Knochen bewegen, das ist immer das Allerwichtigste, begann ich mit mir in sämtliche Sprachen, die ich irgendwann mal gelernt habe, zu sprechen, und das funktionierte. Und dann hat mir mein Hund beim Aufstehen, und dann legte ich mir viele Eisbeutel auf den Kopf. Das war die Verletzung, aber ich musste dann für Mittwoch eine größere Filmdoku absagen. Wir hatten hier einen Termin mit einem bundesweiten Kanal. Das haben wir verschoben, aber das lässt sich alles organisieren. Ich hätte gestern und vorgestern in Moskau sein sollen. Das habe ich dann abgesagt. Das war halb so wichtig. Und ich habe aber meinen Unterricht durchgezogen, weil der ist immer lange im Vorhinein vereinbart. Da kommen Studierende von unterschiedlichen Universitäten in Riazan zusammen. Und die Verantwortlichen waren dann eigentlich auch sehr froh, dass ich das durchgezogen habe. Ich hatte das war noch in Kombination mit einer sehr netten Feier, nämlich der Registrierung von neugeborenen Bürgern des Oblast Ryazan. Da durfte ich diese feierliche Zeremonie mit dem Vizegouverneur gemeinsam vornehmen. Das war wirklich sehr sympathisch. Und dann hatte ich meinen Unterricht und dann die Untersuchungen und gegen Mitternacht war ich wieder zu Hause.
Ja, dass Sie das so überstanden haben, Frau Kneißl, Sie hatten mir, ich meine, am Mittwoch war es, die Fotos geschickt und ich bin wirklich fassungslos gewesen über diese Bilder. Das sah schon fast nach Kriegsgebiet aus und deswegen bin ich ja wirklich froh, dass Sie jetzt erstmal wieder wohlauf sind. Aber Sie hatten es eben schon gesagt, es ist bei Ihnen wohl leider nichts Ungewöhnliches, dass sie in Ohnmacht fallen. Sie hatten mir da im Vorgespräch eine sympathische Anekdote erzählt aus Ihrer Zeit, als Sie noch Außenministerin waren und in einer, ich meine, Live-Sendung war es, in Ohnmacht gefallen sind. Können Sie da einmal noch ausführen, was da damals vorgefallen ist? Weil es ging wohl auch durch die Medien. Die Headlines damals waren Karin Kneißl wohl in den Tod gefallen.
Ja.
Was ist da damals vorgefallen, Frau Kneißl?
Irgendwelche Debatten und Forderungen und Interviews. Und ich spürte, als ich dort saß an diesem Konferenztisch, ich spürte, dass ich demnächst in Ohnmacht fallen würde. Und ich sagte meinem Sitznachbarn, machen Sie sich keine Sorgen, ich falle jetzt gleich in Ohnmacht. Ja, das sagte ich dem noch. Und ich fiel dann auch in Ohnmacht und lag am Boden und hörte bereits einen Hubschrauber. Und meine ersten Worte waren, den Hubschrauber zahle ich nicht, den schicke ich wieder weg. Und ich wollte eigentlich nur in mein Zimmer eine Schokoladetorte und 2 Stunden Ruhe. Die hatte ich dann aber nicht, weil dann kamen Dutzende Anrufe, eben aufgrund dieser Breaking News. Karin Kneißl liegt im Koma. Nein, Karin Kneißl ist bereits verstorben. Ich ging dann, das war, ich glaube, 16 Uhr, am nächsten Tag um 9 Uhr früh war ich bereits wieder bei einem Vortrag, den ich halten sollte. Auf in die Headlines, Karin Kneißl retour aus dem Koma. Also das war die damalige Situation. Und es warten einige auf Englisch ist es der Obituary, mit ihrem Nachruf. Ja, also die haben offenbar den Nachruf wirklich schon in der Schublade und warten auf, dass es mich irgendwann so richtig dann definitiv hat. Aber ich kann auch auf diesem Weg verschiedensten Redaktionen im deutschsprachigen Raum mitteilen. Ich bin immer noch da, ja, weil als ich das Erdbeben im Februar 2023 überlebte, erhielt ich Meldungen von wegen, ach wie schade, wir hatten den Nachruf schon fertig. Das ist die Mentalität der österreichischen Redaktionsstuben.
Ja, das Niveau ist dort unfassbar niedrig und das schon seit mehreren Jahren. Frau Kneißl, dann lassen Sie uns auch dann gerne einsteigen in das, was in den letzten 7 Tagen geopolitisch wieder geschehen ist. Und wir fangen mal mit der, wie ich finde, brisantesten Meldung an. Denn Deutschland und andere EU-Staaten haben sich diese Woche darauf geeinigt, in der Frage der Verwendung der illegal eingefrorenen russischen Vermögen künftig auf Einstimmigkeit zu verzichten und das Mehrheitsprinzip anzuwenden. Das teilte jetzt die dänische EU-Ratspräsidentschaft am Donnerstag mit. Damit soll verhindert werden, dass Staaten wie Ungarn oder die Slowakei mit einem Veto die faktische Beschlagnahmung der eingefrorenen Mittel blockieren. Um das zu umgehen, wollen Deutschland und mehrere weitere EU-Länder auf Artikel 122 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union zurückgreifen. Dieser erlaubt bei gravierenden Wirtschaftsschwierigkeiten die Beschlussfassung mit der sogenannten qualifizierten Mehrheit. Es müssen mindestens 15 der 27 Mitgliedstaaten dafür stimmen, die zugleich mehr als 65% der EU-Bevölkerung auf sich vereinen. Begründet wird dieser Rückgriff auf Artikel 122 damit, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine für schwere wirtschaftliche Herausforderungen sorge Die Übertragung von Mitteln nach Russland müsse mit höchster Dringlichkeit verhindert werden, um Schaden für die Wirtschaft der Union zu begrenzen. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat diese Pläne der EU scharf kritisiert. Er warnte vor einem irreparablen Schaden für die Union und bezeichnete das Vorgehen als Verstoß gegen europäisches Recht. Frau Kneißl, wie schätzen Sie diese Entwicklung ein und hat das noch etwas mit rechtsstaatlichen Prinzipien zu tun, wie dort vorgegangen wird, oder teilen Sie sich da oder schließen sich der Meinung von Viktor Orban an, der das Ganze als rechtswidrig bezeichnet hat?
Ja, ich würde sogar ein Stück weiter gehen als Viktor Orban. Es ist Raubritt, um die Vermögen großer Familien in Europa, vor allem in Deutschland, sind ja im 11., 12. Jahrhundert durch Raubrittertum entstanden. Und da befinden wir uns also wirklich im rechtsfreien Raum. Ich habe in meinem Buch Requiem für Europa vor allem den Verlust des Rechtsstaates beklagt. Also für mich ist Europa weniger jetzt diese ganze Frage Wertegemeinschaft, sondern ich sehe das als ein bisschen von der rechtlichen Grundlage her. Und auf den von Ihnen zitierten Artikel 122 über die Arbeitsweise der Europäischen Union spricht man ja ganz klar von einer schweren wirtschaftlichen Krise, von schweren Verwerfungen. Also es gibt hier nichts mehr zu verbergen. Die EU-Mitgliedstaaten sitzen in der Bredouille. Das ist der Nummer eins als Offenbarungseid. Der zweite Offenbarungseid ist, dass man eben unter Berufung auf diese schweren Verwerfungen die Abstimmungsmethoden, Modi in der Europäischen Union, die an sich auf Konsens beruhen, wenn es um außen- und sicherheitspolitische Fragen geht, im Rat der Außenminister, im Rat der Staats- und Regierungschefs, das wirft man über Bord, macht sehr willkürlich jetzt Mehrheitsentscheidungen und lässt sozusagen nicht nur Ungarn und die Slowakei außen vor, sondern das heißt, es wird dieser Punkt der Sanktionen fortan nicht mehr alle 6 Monate beim Abstimmungsverfahren neu diskutiert, weil in den vergangenen 3 Jahren hat beispielsweise die ungarische Regierung letztendlich die Sanktionen ja doch immer wieder mitgetragen. Das muss man schon auch hervorheben, indem sie sich gewisse Goodies von Brüssel im Gegenzug hat geben lassen. Also so viel auch zum ungarischen Vorgehen. Aber nun soll diese Frage Einfrieren des Vermögens nicht mehr stehen. Es wird nicht nur europäisches Recht gebrochen, sondern das ist als Recht, würde ich mal sagen, der internationalen Praxis. Ja? Es ist Staatenpraxis, die sich über Jahrhunderte herausgebildet hat. Und diese Staatenpraxis beruht auf einem Rechtswillen. Ja? Es wurde Recht geschaffen. Das war nicht einfach nur, weil man es so tat, weil es so war, sondern man hat im Sinne der Souveränität, also der Gleichberechtigung aller souveränen Mitglieder der Staatengemeinschaft, Vermögen von Zentralbanken, sprich Nationalbanken, das wäre die Bundesbank in Deutschland, die österreichische Nationalbank, das ist die russische, Bank Russia, also die russische Zentralbank. Dieses Vermögen gehört dem jeweiligen Souverän. Das Souverän, das ist das Volk. Und dieses Vermögen hat man zwar in Konfliktfällen, wie beispielsweise Irak oder Libyen, in den vergangenen Jahrzehnten eingefroren, aber man hat es nie dauerhaft eingefroren, man hat es nie konfisziert, man hat es nie verwendet für Zwecke, die man plötzlich als nützlich erachtet. Und diese gesamte Argumentation der Brüsseler Behörden ist eine, die mit sämtlichen Rechtsprinzipien, die ich vor vielen Jahren einmal studiere, nicht in Einklang zu bringen. Also da geht es nicht um europäisches Recht, da geht es um Gewohnheitsrecht, um völkerrechtliche Praxis, die seit Jahrhunderten besteht, die hier die Europäische Union über Bord wirft. Ich würde sagen, es ist Raubritterverhalten. hätten uns ja nicht im 12. Jahrhundert und irgendwelche Familien wie die Kuhnringer oder Babenberger oder alle hießen, würden sozusagen hier jetzt sich das Vermögen anderer schnappen, sondern die Europäische Union setzt damit auch ein ganz klares Signal, wenn es nach unserem Belieben geht, dann könnten wir jederzeit Vermögen für uns konfiszieren. Gehen wir einen Gedankenschritt weiter. Deutsche Unternehmen, die deutsche Bundesregierung auch, hat Milliarden in der Volksrepublik aufgrund von verschiedensten, nicht nur Staatsanleihen, sondern auch Investitionen. China könnte hergehen und sagen, das, was sich in der Europäischen Union gerade abspielt, gefällt uns überhaupt nicht. Wir nehmen uns das deutsche Vermögen. Und wir haben einen Präzedenzfall. Die Europäische Union hat vor einigen Wochen getan im Umgang mit russischem Staatsvermögen. Also, wenn man sich ansieht, die Aufstellung der direkten Auslandsinvestitionen, FDIs, Foreign Direct Investments, da wird der Rest der Welt schon zu investieren. Und noch ein letzter Gedanke dazu. Ich habe mir vor unserer Sendung kurz angesehen, wie steht es um diese ausländischen Direktinvestitionen. Und hier kam es vor einigen Tagen in Brüssel nämlich zu einer interessanten weiteren Entscheidung, nämlich jegliche Form von Direktauslandsinvestitionen mittlerweile gescreent werden muss auf Sicherheit. So, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, auch gesellschaftspolitische Belange. Das heißt, die Europäische Union setzt sich ein mehrfaches Eigentor.
Ja, Frau Kneißl, sehr brisante Entwicklung und vielleicht an unsere Zuschauer ganz kurz. Frau Kneißl ist heute hier und dort ein wenig abgehackt nur zu hören. Das liegt einfach schlicht an zweierlei. Zum einen gibt es heute einen starken Schneesturm in der Region Riazan, wo Frau Kneißl wohnt. Und zum anderen, das werden Sie mitbekommen haben, liebe Zuschauer, gibt es regelmäßige Drohnenangriffe von ukrainischer Seite, weshalb das Netz in Russland generell und auch in dort in der Region Riazan, die ja unmittelbar an Moskau liegt, immer wieder massive Einschnitte, weshalb das Internet nicht immer funktionsfähig ist. Genau, das sind die Hintergründe, weshalb Frau Kneißl hier nicht immer ganz perfekt zu hören ist. Aber wir haben gesagt, trotz Pfeilchen am Auge, trotz Drohnenangriffe und einem schweren Schneesturm finden wir hier heute zusammen und ziehen diesen Podcast durch. Komme, was wolle, Frau Kneißl. Und kommen wir auch nochmal auf das zu sprechen, was Sie eben ausgeführt haben. Denn die russische Zentralbank, die klagt jetzt gegen Euroclear. Sie hat bei dem Finanzdienstleister in Belgien, dort wo ein Großteil der eingefrorenen russischen Vermögenswerte liegen, Klage eingereicht. Die russische Zentralbank begründete ihre Klage mit dem Vorwurf, ihr sei durch Euroclears Vorgehen ein Schaden entstanden, da sie nicht über Gelder und Wertpapiere verfügen könne, die ihr gehörten. Die Zentralbank bezeichnete zudem Mechanismen zur direkten oder indirekten Nutzung ihrer Vermögenswerte sowie jeder anderer Form deren unbefugten Nutzung als illegal und dem Völkerrecht widersprechend. Frau Kneißl, ist da zu hoffen, dass mit dieser Klage gegen Euroclear womöglich noch diese illegale Anwendung von russischem Vermögen verhindert wird? Oder sehen Sie da schwarz? Wie beurteilen Sie das?
Das Ganze wurde ja in einem Moskauer Gericht eingebracht, aber das ist die große Sorge der belgischen Regierung. Deswegen hat sich auch der belgische Premierminister konsequent dagegen gewehrt. Ich will auf eine etwas feige Weise. Er hat nicht von vornherein gesagt, das machen wir nicht, das ist Rechtsbruch. Hier vielleicht auch noch ein Wort. Euroclear sind, glaube ich, 180 Milliarden Euro eingefroren, die aus dem russischen Staatsvermögen stammen. Aber wir haben noch weitere Milliarden, die befinden sich auf Banken in Frankreich, in Luxemburg, ich glaube auch in Deutschland. Da hat beispielsweise die französische Regierung in keiner Weise bekannt gegeben, nicht einmal auf welchen Banken diese Gelder lagern. Ja. Die Belgier werden hier sozusagen vorgeschickt und dann sieht man mal, was daraus wird. Aber wie auch immer dieses Schiedsverfahren ausgeht, das jetzt die russische Zentralbank abhebt, wichtiger und massiver ist das von mir vorhin beschriebene Signal, das die Europäische Union aussendet in den Rest der Welt, nämlich, dass sie rechtsfreier Raum geworden ist.
Mhm. Ja, sie ist ein rechtsfreier Raum geworden und das ist genau das, was Sie ja auch schon mehrfach kritisiert haben, nämlich dass die Rechtsstaatlichkeit hier zu Grabe getragen wird. Und ja, Frau Kneißl, wir kommen vielleicht mal noch auch auf die jetzt neuesten Entwicklungen in den Friedensverhandlungen zwischen Russland und den USA zu sprechen. Es gibt jetzt eine überarbeitete Version des US-Vorschlages für einen Friedensplan. Dieser ist aber von Russland bislang nicht eingesehen worden und stößt auch laut Putins außenpolitischen Berater Juri Ushakov auf Ablehnung. Er sagte, wir haben die überarbeiteten Versionen der amerikanischen Entwürfe noch nicht gesehen. Wenn wir sie sehen, werden uns viele Dinge vielleicht nicht gefallen. So ist mein Eindruck. Er kündigte außerdem an, dass es früher oder später einen Austausch mit den USA über das Ergebnis ihrer Gespräche mit der Ukraine geben werde. Ja, und jetzt am heutigen Samstag, den 13. Dezember, kommt es zu einem Treffen zwischen Steve Witkoff und Zelensky in Berlin bei uns in Deutschland, bei dem nochmal darüber verhandelt werden soll, wie dieser Friedensplan aussehen soll in Zukunft. Und dabei soll natürlich noch primär darauf eingegangen werden, dass die ukrainischen Perspektiven noch stärker mit in Betracht gezogen werden. Auch der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, kommt nach Berlin. Witkoff und Kushner hatten zuletzt beide im Auftrag der Regierung in Washington mit ukrainischen und russischen Vertretern über die Bedingungen einer Waffenruhe in der Ukraine verhandelt. Frau Kneißl, wie bewerten Sie diese Fortschritte? Sind das Fortschritte oder sind es Rückschritte? Wie sehen Sie das?
Ja, ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass London, Paris und Berlin suchen, ihr Gesicht zu wahren in allererster Linie. Ich wage mal zu behaupten, es geht ihnen wirklich nicht um die Ukraine, sondern es geht ihnen darum, ihre eigenen Bevölkerung dann ja jeweils zu verklickern, dass all diese zusätzlichen Lasten, die ja die jeweiligen Steuerzahler treffen, dass diese Militärhilfen, diese Geschenke, ja, es sind ja Zuwendungen, die aus den jeweiligen Waffenarsenalen, aus den jeweiligen Finanzministerien gingen, dass das alles nichts gebracht hat. Und ich habe jetzt nur in einigen Videoclips die Pressekonferenz angesehen und rein jetzt mal von der Mimik und Körpersprache zu schließen, erlaube ich mir zu behaupten, dass die Dinge nicht so gut stehen. Also dass die russische Seite immer wieder daraufhin verweist, wir wollen jetzt nicht hier nur einen Momentfrieden, wir wollen keine Momentaufnahme an irgendeinem Frontverlauf, die dann möglicherweise noch von NATO-Truppen auf der ukrainischen Seite werden soll. Also das kommt überhaupt nicht in Frage aus russischer Warte. Dass man einen umfassenden Frieden möchte. Und dazu gehört aus russischer Sicht ganz klar auch die Verwendung der russischen Sprache. Da geht es nicht nur um die Region Ostukraine, Donbass, geht es auch um die Südukraine, Odessa, eine alte russische Stadt. Da geht es um die Wiederherstellung der Institution der orthodoxen Kirche. Also das sind viele Fragen, die weit über Territorialfragen und alles, was da sonst sozusagen noch derzeit auf der Agenda steht, hinausgeht.
Ja, Frau Kneißl, und es gibt jetzt eine, ja, kann man durchaus so sagen, eine brisante Entwicklung aus den USA. Es wurde jetzt nämlich diese Woche ein Gesetzentwurf über den Austritt der USA aus der NATO im Kongress eingebracht. Der republikanische Abgeordnete Thomas Massie aus Kentucky hatte einen Gesetzentwurf zum Austritt aus der NATO vorgelegt. Der Gesetzentwurf soll den Titel Not a Trusted Organization Act oder auch kurz NATO-Gesetz tragen. Dort steht geschrieben in diesem Gesetz, ich lese einmal vor, die NATO ist ein Relikt des Kalten Krieges. Wir müssen aus der NATO austreten und dieses Geld für den Schutz unseres eigenen Landes verwenden, nicht für sozialistische Staaten. Die NATO wurde gegründet, um der Sowjetunion entgegenzuwirken, die vor mehr als 30 Jahren zerfallen ist. Seitdem hat die Beteiligung der USA die Steuerzahler Billionen Dollar gekostet und birgt weiterhin das Risiko, dass die USA in ausländische Kriege verwickelt werden. Der Kongressabgeordnete betonte auch, dass die US-Verfassung eine dauerhafte Einmischung in ausländische Angelegenheiten nicht zulasse und dass Washington nicht für die Sicherheit der ganzen Welt sorgen müsse, insbesondere wenn reiche Länder sich weigern, für ihre eigene Verteidigung zu zahlen. In der Initiative heißt es auch, dass die NATO-Mitgliedschaft nicht im Interesse der nationalen Sicherheit der USA liege. Der Gesetzentwurf sieht nämlich vor, dass der US-Präsident gemäß Artikel 13 des NATO-Vertrages spätestens 30 Tage nach Inkrafttreten des Gesetzes über einen Austritt des Landes informieren muss. Donald Trump hat jetzt wiederholt mit einem Austritt seines Landes aus der NATO gedroht und die Mitglieder des Bündnisses für unzureichende Verteidigungsausgaben kritisiert. In diesem Sommer haben sich jetzt bekanntermaßen die Bündnisstaaten nach massivem Druck von Donald Trump verpflichtet, ihre Verteidigungsausgaben bis 2035 auf 5% des BIP zu erhöhen. Ja, Frau Kneißl, eine weitere möglicherweise brisante Entwicklung. Wie schätzen Sie das ein mit diesem Gesetzentwurf? Wird der versanden oder können Sie sich vorstellen, dass im Anbetracht dieser Entwicklung, wir werden ja auch gleich noch über diese neue US-Sicherheitsstrategie sprechen und die Annäherung auch an Russland, dass es tatsächlich realistisch ist, dass die USA aus der NATO austreten werden, oder ist das nur ein Szenario, das aber nicht Realität wird? Wie schätzen Sie das ein?
Vielen Dank für diese hochinteressante Frage. Ich muss jetzt schmunzeln, mir war das nicht bewusst, dass der Titel dieses Entwurfs von Thomas Massie, dem Abgeordneten, ist Not a Trusted Organization, also ein anderes Akronym für North Atlantic Treaty Organization, wofür ja diese vier Buchstaben an sich stehen. Also das finde ich ganz interessant, dass hier das so abgewandelt wird. Und lassen Sie mich darauf kurz eingehen. Das, was wir von den USA ja seit Jahrzehnten hören, und das sagen ja dann auch immer wieder die ach so wichtigen Experten dann von diversen Thinktanks in Deutschland und andersorts, wir wussten das ja alles, dass die USA sozusagen nicht allein die Bürden heben wollen, aber Trump macht sozusagen am klarsten, am deutlichsten. Das hat schon unter George W. Bush begonnen und anderen. Worum geht's? Es geht um die Frage der Aufrechterhaltung der der diversen Bündnispflichten, die USA vor allem für Deutschland übernommen haben. Und hier sagt Donald Trump ja seit seinem ersten Mandat, erinnern wir uns an das Jahr 2017, 2018, er sagt folgende: Was bringt die NATO? Ja, sie bringt unter anderem Waffenabsatzmärkte, aber ansonsten bringt die NATO den USA gewisse Druckmittel, um ein bestimmtes Wohlverhalten bestimmter Bündnispartner zu erlangen. Funktioniert aber auch nicht immer, wenn man beispielsweise blickt auf die Türkei, zweitwichtigste NATO-Armee. Die Türkei kauft unter anderem Waffenmaterial in Russland und die Türkei tanzt sicherlich nicht nach der Pfeife aus Washington. obwohl Trump immer wieder auch betont, er hätte ein sehr gutes persönliches Verhältnis mit Präsident Erdogan. Also die amerikanische Seite und ganz besonders also allen voran Trump, aber ebenso auch sein Kriegsminister Tom Hegseth und Pete Hegseth und viele andere verweisen darauf, das kostet den US-Steuerzahler sehr, sehr viel Geld. Was bringt es uns? Ja? Und wir werden jetzt in der Folge noch auf die Sicherheitsstrategie eingehen, aber ich kann interessierten Zuhörern nur vorschlagen, lesen Sie das Vorwort, höchst erfrischend, ja? Knappe, klare Sprache, Subjekt, Prädikat, Objekt, nicht lange Schachtelsätze wie in deutschen Papieren. Und da steht eigentlich eines klar an der Spitze. Eine Strategie soll erarbeiten, was ist wichtig für die USA. Nicht alles ist wichtig für die USA. Man setzt Prioritäten und man blickt einfach nach dem Kosten-Nutzen-Prinzip auf die Investitionen. Und offenbar ist die NATO diesem Kosten-Nutzen-Kalkül nicht mehr gerecht.
Ja, und dann kommen wir da auch mal gerne drauf, noch im Detail zu sprechen, auf diese das wirklich brisante, womöglich historische US-Strategiepapier, was jetzt auch diese Woche nochmal hier für viel Furore gesorgt hat. Das Papier, das umfasst 29 Seiten. Ein kleiner Teil davon befasst sich mit Europa auf ganzen 3 Seiten. Europa wird dort als ein Kontinent beschrieben, der sich im wirtschaftlichen Niedergang befindet. Zu den weiteren Problemen zählen die Zensur der freien Meinungsäußerung und die Unterdrückung der politischen Opposition, abstürzende Geburtenraten sowie der Verlust nationaler Identitäten und das Selbstvertrauen in dem Papier ist auch von einer zivilisatorischen Auslöschung Europas die Rede. Dies bezieht sich auf die europäische Migrationspolitik. Ich zitiere einmal, es ist mehr als plausibel, dass spätestens innerhalb weniger Jahrzehnte bestimmte NATO-Mitglieder mehrheitlich nicht europäisch werden, heißt es dort geschrieben. Dazu betonen die USA in ihrer Strategie, die Ära der Masseneinwanderung muss enden. Ja, und auch Russland wird in der neuen US-Strategie kaum erwähnt, allerdings nicht als Bedrohung. Das ist ein großer Unterschied noch zur Sicherheitsstrategie der Trump-Administration von 2017, in der Russland als Bedrohung charakterisiert wurde. Damals hieß es, Russland versuche, die US-amerikanische Sicherheit zu untergraben und die USA und Europa zu entzweien. In dem neuen Papier heißt es dagegen, mit Russland müsse eine strategische Stabilität hergestellt werden. Es sei das Interesse Washingtons, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Auch Russlands Führung nahm das US-Papier positiv auf. Die erfolgten Änderungen in der US-Strategie stünden weitgehend in Übereinstimmung mit der Sichtweise Russlands, hieß es dort. Und ja, es haben sich auch schon einige europäische Politiker über dieses Papier geäußert. Auch Friedrich Merz hat sich echauffiert darüber gezeigt, über diese Aussagen. Er meinte, die US-Regierung tue sich schwer damit, Europa und die Europäische Union zu verstehen. Er sagte, ich habe versucht, bei meinem Besuch im Juni Präsident Trump auch mal die Geschichte von Europa und der Europäischen Union und ihrer Gründung zu erläutern. Aber nach wie vor tut sich die amerikanische Regierung offensichtlich sehr schwer damit, diese Europäische Union als Staatenverbund zu verstehen. Ja, Frau Kneißl, wie bedeutsam schätzen Sie denn dieses Papier ein mit all diesen Aussagen, die dort vor allen Dingen auch über Europa getroffen werden? Ist das eine mögliche Abkehr von Europa? Würden Sie so weit gehen? Oder ist das nur eine Aufforderung an Europa, sich wieder für Rechtsstaatlichkeit und Meinungsvielfalt einzusetzen, wie es ja auch schon von J.D. Vance bei dieser historischen Rede zu Beginn des Jahres bei der Münchner Sicherheitskonferenz formuliert worden ist? Also wie interpretieren Sie dieses Papier?
Ich würde Ihre zweite Argumentation nehmen. Ich glaube nicht, dass man jetzt Europa völlig fallen lässt. Da gibt es genug emotionale, kulturelle Bande. sondern man macht sich Sorgen um Europa. Und ich würde sagen, Donald Trump hat das auch in den letzten Tagen noch weitergeführt, seinen Gedanken sozusagen weiter gesponnen, indem er ganz klar meinte, dieses Cultivate Resistance, also den Widerstand kultivieren, zu diesem Zwecke möchte man eigentlich auch bestimmte Staaten regelrecht aus dem Europäischen Unionsverband herauslösen. Es wurden explizit genannt Staaten wie Ungarn, aber auch Polen. Die EU-Skepsis in Polen sitzt tief seit Jahrzehnten. Und auch Italien. Aber was in Wien für große Hühnerhofaufregung sorgte, war, es ist auch Österreich genannt. Das mag damit im Zusammenhang stehen, dass eine ganze Reihe von österreichischen Parteien im Parlament vertreten haben, also allen voran die Volkspartei, aber genauso auch die aus dem sogenannten Liberalkorps, aber natürlich auch die Freiheitliche Partei, die derzeit in Opposition ist, aber wahrscheinlich 34% bei Wahlen gewinnen könnte. Die FPÖ unter Kickl hat nach dem Ibiza-Debakel 2019 klar gesagt, mit diesem Russland-Schwerpunkt wollen wir nichts zu tun haben. Wir wenden uns konsequent den USA zu. Und es gibt sehr, sehr viele Besuchstermine zwischen eben FPÖ-Abgeordneten und den Republikanern aus dem Trump-Lager. Also eine alte Nähe ist da und die wird eben jetzt auch wieder kultiviert. Das heißt, von Europa möchte man sich nicht abwenden und sagen, Europa ist uns egal, aber man möchte so etwas vielleicht, ich nehme jetzt mal das Wort Regime Change in den Mund. Also man will den diversen europäischen Parteien vielleicht zur Macht verhelfen und vielleicht so etwas wie unter Anführungszeichen neue Eliten bauen. Ich frage immer, wer die Eliten sind. Ich habe meinen Lebtag lang in Österreich nicht wirklich Eliten angetroffen, weil Elite bedeutet doch immer ein objektives Auswahlverfahren, ja, das zumindest auch ein Minimum an intellektuellen Kriterien erfüllen sollte. Das gibt es in Österreich nicht. Das hatten wir in Frankreich mit den sogenannten Grande École, die aber auch teilweise schon abgeschafft sind. Also es sind an sich mehr die verfilzten Parteiapparate, es sind bestimmte Lobbygroups, wenn man das als Elite bezeichnen will. Jedenfalls, Trump sagt, die müssen wir unterstützen und dann würde ich nicht ausschließen, dass vielleicht auf den Straßen von Rom oder Budapest oder wo auch immer, Budapest nicht, weil dort sind sozusagen aus Trumpscher Sicht die Richtigen an der Macht, aber dass man vielleicht gewisse Regime-Changes macht. Und wie tief der Graben ja mittlerweile zwischen Washington und Brüssel ist, ist auch ablesbar aus dieser Auseinandersetzung rund um diese Millionenstrafe, die die Europäische Kommission Elon Musk aufgebrummt hat. Das Problem, glaube ich, sind hier bestimmte Kriterien, was die blauen Häkchen anbelangt, bei Twitter, also X-Teilnehmern. Ich bin schon lange nicht mehr auf Twitter X. Es ist mir einfach zu konfus geworden. Und ich würde sagen, das Duell, das sich hier gerade Musk und die Europäische Kommission liefern, ist ein ganz seltsamer Schlagabtausch auf einer sehr niedrigen Ebene. Musk hat in Reaktion auf diese Strafe zur Abschaffung der Europäischen Union, zur Zerstörung aufgerufen. Daraufhin haben sich wiederum in verschiedensten europäischen Hauptstädten verschiedenste Leute aufgepludert und Musk alles Mögliche auf Twitter genannt. Musk bekam dann Rückendeckung von Kabinettsmitgliedern der USA, nicht von Trump persönlich, aber es haben sich einige gemeldet, ich glaube sogar der Finanzminister, und gemeint, wenn die Europäer so weitermachen mit ihren Strafen gegen US-amerikanische Internet, moderne digitale Anbieter aller Art. Und ich würde sagen, X ist da relativ marginal. Vergessen wir nicht, es gibt auch Microsoft, es gibt Amazon, es gibt viele andere. Und wir sind eigentlich schon so etwas wie einem digitalen Kriegsgeschehen. Digital Warfare, also das bin nicht ich, die das Wort geschaffen hat. Das ist in der Literatur jetzt schon eine Weile geläufig. Und als Trump seine Tarife verkündete, wollten ja einige europäische Regierungen reagieren auf digitaler Ebene. Aber es bleibt ihnen eigentlich nicht viel übrig. Sie können ja jetzt nicht Apple boykottieren, sie können nicht Microsoft boykottieren. Woher wollen sie ihre Word-Software nehmen? Es gibt keine europäische Word-Software. Das ist die Situation. Also das, was dabei herauskommen könnte, ist, dass Trump vielleicht so etwas wie die C5 schafft. Ja? Also das ist auch eine Debatte der letzten Tage gewesen. Trump hat gesagt, er möchte mehr direkte Zusammenarbeit zwischen Russland, China, Japan und Indien. Das sind die C5 gemeinsam mit den USA. Also vergessen wir die G20, vergessen wir die G7, vergessen wir die EU natürlich auch. Es geht sozusagen um einen Bund der Großen. Erinnert ein wenig an das Konzert 19. Jahrhundert nach den Napoleonischen Kriegen. Aber hier sind mit dieser nationalen Sicherheitsstrategie der USA und mit diversen neuen Entwicklungen, gerade in dieser digitalen Auseinandersetzung Brüssel versus Washington, zweifellos neue Zeiten angebrochen.
Ja, ein neues Kapitel, eine neue Ära beginnt in den Beziehungen zwischen Europa und den USA. Ja, Frau Kneißl, ich bedanke mich vielmals, dass es hier trotz dieser widrigen Umstände geklappt hat, um diesen Podcast aufzuzeichnen. Unsere Zuschauer, Sie werden es gehört haben. Wir hatten heute einfach aufgrund dieses massiven Schneesturmes und den ständigen Drohnenattacken Internetprobleme. Deswegen war Frau Kneißl hier und dort etwas abgehackt, nur zu hören. Auch jetzt mussten wir gerade nochmal neu starten, aber wir haben unser Bestes getan, dass Sie, liebe Zuschauer, wie gewohnt am Sonntagmorgen unserer politischen Einschätzungen lauschen können. Und ja, jetzt bedanke ich mich vielmals, Frau Kneißl, dass wir hier trotz dieser widrigen Umstände heute diesen Podcast aufzeichnen konnten. Wir werden sehen, wir haben gerade darüber gesprochen, wie das wohl in Zukunft sich entwickeln wird, wenn diese Drohnenangriffe auf russisches Territorium möglicherweise noch zunehmen werden, ob es da überhaupt möglich sein wird, einen Podcast aufzuzeichnen. Wir werden uns da Lösungen überlegen müssen. Aber ja, jetzt bedanke ich mich erstmal bei Ihnen recht herzlich für Ihre Zeit, wünsche Ihnen einen schönen dritten Advent und hoffe, dass das Veilchen unter dem Auge sich zurückbilden wird und Sie im besten Fall schon in der nächsten Woche wieder frei von Schmerzen sind, liebe Frau Kneißl.
Vielen Dank und ich hoffe, dass die 150. Sendung dennoch gut über die Runden.
Ja, und jetzt wünsche auch ich Ihnen, liebe Zuschauer, alles Gute. Genießen Sie die Vorweihnachtszeit, genießen Sie einen hoffentlich behutsamen, ruhigen dritten Advent und ja, bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.